Podcast mit der fünften Frage. Reden Sie mit uns. Wir wollen Ihre Geschichte.
Ja, einen schönen guten Morgen. Da sind wir wieder mit der fünften Frage, mit dem Podcast der fünften Frage. Und wir begrüßen heute einen prominenten Gast. Wir haben nämlich zu Besuch Lisa Fitz. Guten Morgen, Lisa.
Guten Morgen. Wie geht's euch?
Ausgezeichnet. Also mir zumindest. Ich hoffe, bei dir ist auch alles in Ordnung, Andi.
Ja, auch. Guten Morgen in die Runde. Guten Morgen, Lisa. Ja, Andi. Sonne, Sommer, Sonnenschein, was
sehr
soll man
schön. Mehr. Gut, dann gebe ich jetzt gleich mal weiter an Andi. Der hat nämlich schon die erste Frage parat.
Ja, Lisa, du bist ja schon sehr lange im Geschäft. Und es soll tatsächlich noch jüngere Zuhörer bei uns geben, die dich nicht so kennen. Stell dich doch bitte mal kurz vor.
Ja, ich bin Lisa Fitz. Mein Name ist Lisa Fitz und ich bin Kabarettistin und komme aus einer großen Münchner Schauspielerdynastie, zu der gehören der ganz aktuell der Florian David Fitz, der jetzt eine schöne Karriere machte, Michael Fitz, die Veronika Fitz und der Stammvater war der Hans Fitz. Und ich bin jetzt in der dritten Generation und mein Sohn in der vierten, der Nepo Fitz, und wir beide machen Kabarett.
Wow, das klingt eindrucksvoll und nach einer langen Geschichte. Ihr habt, wenn ich das richtig verstehe, ja eigentlich nie was anderes gemacht, als auf den Brettern zu stehen, die die Welt bedeuten.
Also die Familie, das ist so eine richtige, muss man sagen, richtige, das sind alles Schauspieler, Musiker, Autoren, Kabarettisten, so, die haben sich so alle in die, weil, also das, wir mit der Muttermilch quasi mitbekommen. Und mein Wunsch war, so, als ich 5 Jahre alt war, habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich möchte, nach meinem Berufswunsch gefragt, ich möchte Kasperl werden. Also Kasperl heißt ja unser Kasperle.
Ja, ja.
Und dann hat sie gesagt, gut, also sie hat es dem stattgegeben, aber gesagt, ich muss aber dann eine Ausbildung haben, weil auch ein Kasperl braucht eine Ausbildung, sonst ist er kein guter Kasperl. Und dann hat halt gefolgt Schauspielschule und Kabarett, Gitarre und Ballett mit weniger Erfolg. Aber also umfassende Ausbildung dafür, das heißt, ich stehe ganz gut auf diesen Brettern, gelernt quasi in der Familientradition.
Ja. Wie alt warst du denn, als du diesen Berufswunsch gegenüber deiner Mutter geäußert hattest?
5.
Okay, gut. Da wollte ich Astronaut werden wahrscheinlich.
Ich glaube, ich hatte da sowas noch gar nicht. Krümelmonster an der Sesamstraße vielleicht. Okay, wir kommen auch gleich auf die Gegenwart zu sprechen. Ich möchte aber noch einen ganz kurzen Hüpfer in die Vergangenheit machen. Mich interessiert, denn du hast ja schon ganz viel erlebt, ob es vielleicht ein Bühnenerlebnis gibt, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist. Darf auch gerne was Peinliches sein, wenn du magst.
Also da gibt so viele, dass ich gar nicht weiß, welches ich jetzt auswählen sollte.
Ja, das dachte ich mir.
Von Mikrofonausfall bei der Premiere in einem großen, wo unter dem großen Rock der Heiligen Maria, die ich gespielt habe, es war eine Kabarett-Satire, also Rockkabarett, das Mikrofon versteckt war und der Tontechniker dann unter den Rock krabbeln musste. Und es war natürlich ausgerechnet eine Vorstellung, gab es nichts Backstage, es war so eine Turnhalle, das heißt, die Zuschauer konnten also seitwärts alles mitbeobachten. was haben wir noch, dass einem das Mikrofon ins Klo fällt, das gehört auch zu den Peinlichkeiten, oder dass man irgendwas sagt hinter der Bühne und das Mikrofon ist vorhin schon an, also die richtigen Klassiker, ja, dass man zum Beispiel sagt, Gott, schau die Leute heute blöd aus, irgendwie, und die hören das dann.
Sehr schön.
Alle, oder dann habe ich in der Schauspielschule lange Zeit nur versagt, weil da hat man ja 5 Arme und 4 Beine und weiß nie, wohin damit. Also da gibt's ganz viele ganz peinliche Geschichten und einen langen, harten Weg, dass man der dann letztendlich dazu führt, dass man auf die Bühne rausgeht wie aufs Wohnzimmer und sich nicht mehr fürchtet. Aber das kommt dann erst, wenn man das alles hinter sich hat.
Ja, darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen.
Andi, wie viele Jahre hatten das gedauert, das hinter dir haben?
Das währt immer noch. Also das geht dauernd. Das passiert also wirklich auch ein Profi, der denkt, er hat jetzt alles im Griff. Ist mir letztes Jahr bei der Premiere von Mut, von dem aktuellen Programm, hat mir meine Agentin erzählt, wie er alles drin ist. Ne? Bekannte und Freunde und auch wichtige Leute und so. Und ich habe dann gemerkt, obwohl das Programm schon ein paar Mal gespielt war, dass ich auf der Bühne 2 Stunden wirklich dauernd neben mir stand. Ich bin immer dem Text hinterhergelaufen. Und seitdem will ich nicht mehr wissen, wer drin sitzt, sondern erst nachher. Reinhard May geht es da übrigens auch so. Der sagt, wenn Freunde drin sitzen, es lenkt ihn so ab, dann ist er aus dem Konzept. Also wir sind immer noch leicht irritierbar durch, was weiß ich, Fotoblitze, Freunde, Menschen aller Art und Vorkommnisse anderer Art.
Das kann ich aber sehr gut nachvollziehen.
Irritierbar ist nicht gleich Lampenfieber, oder ist es wirklich Lampenfieber auch?
Man hat bei jeder Premiere auf jeden Fall Lampenfieber, weil das eben 25 DIN A4 Seiten Text sind. Und die sollten ja so daherkommen, als würden sie einem jetzt gerade einfallen, im Moment. Und das tun sie natürlich nicht, sondern die hat man 3 Monate auswendig gelernt. Und da hat man natürlich Lampenfieber, weil der Albtraum jedes Kabarettisten ist dann immer, man ist sich ganz sicher, also wenn man den Text geschrieben hat, es wird keiner lachen 2 Stunden lang, es ist gar nicht lustig, es findet keiner gut. Und die Stimmung sagt ab und dann geht man runter und das war alles scheiße. Und das hat man immer und dann, sobald der Erste lacht, weil natürlich lachen die Leute, weil man inzwischen sein Handwerk gelernt hat, aber wenn der Erste lacht, dann ist alles gut und dann geht's leichter dahin.
Oh, ich bin so froh, dass du das sagst. Ich bin ja hin und wieder auch auf kleinen Bühnen unterwegs und wenn ich dann vorher was schreibe, dann finde ich es großartig und wenn es dann auf die Bühne geht, dann ist es plötzlich grauenvoll. Wow.
Ja, das ist ganz normal und das hört dann erst auf, wenn man diesen Text, sagen wir mal, 3-mal vor Publikum gemacht hat. Man kennt die Stellen, wo gelacht wird und dann wandelt sich diese Angst dann eher in Aggression, wenn man denkt, ihr blöden Hunde da unten, die letzten haben doch auch gelacht, jetzt dreimal, wieso lacht ihr heute nicht? Ne? Und dann muss man natürlich regional, es ist ganz unterschiedlich, dass in manchen Gegenden, wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Schweiz hernehme, weil es dann neutraler ist für Deutschland, in Zürich, da muss man die hintragen zu jeder Pointe, dass die das überhaupt lachen, das ist mit Verzögerung von 3 Sekunden, wenn überhaupt. Und in Basel sind die Leute so lachfreudig, dass sie fast bevor die Pointe überhaupt so kommt, schon zu gluckern anfangen. Also das ist dann, gibt dann nochmal regionale Unterschiede in der Lachbereitschaft.
Sag, sind die Norddeutschen so unterkühlt, wie man ihnen nachsagt, oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
Also ich war neulich bei der Intensivstation, das ist diese Kabarett-Sendung vom NDR und da waren wir diesmal jedes Mal woanders zu Gast und da waren wir in Hamburg und das war richtig klasse. Also da waren die richtig gut, habe ich mich auch gewundert, da war gar nichts, also ich habe das noch nicht unterkühlt erlebt. Sehr also schön. Privat schon so, aber als Publikum nicht.
Also das war jetzt natürlich nicht abgesprochen, sondern ganz spontan, auch wenn ich aus Hamburg komme.
Ja, genau. Ich kenne jetzt auch den Tom persönlich und seine Familie. Ich glaube, die Hamburger sind besser als ihr Ruf.
Ich habe ja lange, lange Verbindungen zu Hamburg, weil Teile der Familie in Hamburg wohnen. Also ein Onkel mit der gesamten mittlerweile 3 oder 4 Generationen, der wohnt da oben. Und den mag ich ja auch, mein Lieblingsonkel, da fahre ich gern rauf. Und auch meine Cousins und Cousinen waren lange Zeit oben. Also ich bin und habe auch gedreht in Hamburg und habe in Bad Segeberg ja mitgespielt bei den Karl-May-Festspielen.
Oh, also ich bin
richtig oft in Hamburg.
Ja, klasse. Wenn du mal wieder vorbeikommst, dann melde ich einfach, trinken wir einen Kaffee zusammen.
Ja, genau, das machen
wir. Sehr schön. Andi.
Was hast du bei den Karl-May-Festspielen gespielt?
Das hieß der Ölprinz, das war 2005 und der hat mich schon jahrelang angerufen, ich hatte nie Zeit und dann hat er so rechtzeitig angerufen, also 1,5 Jahre vorher oder so, dass ich das noch machen konnte. Und da habe ich eine Siedlerin gespielt, das war die halbweibliche Hauptrolle, war eine sehr schöne Rolle, eine Siedlerin, die da zwischen die Indianerkämpfe gerät, weil dieser Ölprinz, der Böse, die durch Intrigen gegeneinander aufgehetzt hat alle, und die Siedlerin gerät dazwischen. Und das war eine sehr schöne Sache, aber ich kann euch sagen, es ist sehr anstrengend, weil du probst bei Regen und bei jedem Wetter und spielst auch 2-mal am Tag bei jedem Wetter. Okay. Und das war toll, weil die Zuschauer, das sind ja 8.000 Zuschauer, die da reinpassen und das waren insgesamt, glaube ich, 300.000 über die Spielzeit und die halten da aus, egal, auch wenn es regnet, die sitzen in Friesenerz oben und bleiben drin und gehen nicht weg. Und da ist mir wirklich Respekt abgenötigt da.
Die Zuschauerränge sind nicht überdacht in Bad Segeberg.
Nee, auch die Bühne nicht, gar nichts ist überdacht, überhaupt nichts, sondern wenn es regnet, regnet es. Und dann werden alle nass.
Und die Tropfsteinhöhle um die Ecke, die ist überdacht, ja.
Also nachmittags ist halt eher so die Pommes frites und Plastikpistolenabteilung, da sitzen die ganzen Kinder drin und rufen Winnetou, hau ihn nieder. Und abends sind dann mehr Erwachsene, aber das kann halt einfach sein, dass es tagelang dann nur regnet. Und das ist schon eine Erfahrung. Das war körperlich sehr, also anstrengend als das Kabarett.
Ich glaube, ich habe dich mit meinem Sohn gesehen damals.
Ich dich nicht.
Nein, ich saß auch ungünstig.
Okay.
Ja, und ein schöner Zeitpunkt, um jetzt mal in die Gegenwart rüber zu springen. Richtig, Andi?
Ja, Lisa, du betreibst ja eine Kabarettschule. Genauer gesagt die Münchner Kabarettschule. Das heißt, kann man bei dir lernen, lustig zu sein, oder muss man schon entsprechend was mitbringen?
Also es gibt 2 Dinge, die man jemand, sagen wir mal, nicht vermitteln kann. Das ist Humor und Talent. Also wenn einer jetzt gar kein Talent hat und gar keinen Humor dann und auch nicht weiß, was er jetzt schreiben soll und so, dann muss man dem vielleicht schon sagen, dass das nicht dann wenig Sinn macht. Aber die meisten, die sich melden, die spüren ja sowas schon in sich. Und manche wollen auch nur lernen, wie man lebendiger vorträgt. Also es gibt auch Coaches zum Beispiel, die kommen, um die Vorträge lebendiger zu machen.
Mhm. Das heißt, klar, wenn du keinen Humor hast, dann wirst du wahrscheinlich auch gar nicht auf die Idee kommen, dass sich da jemand bei dir meldet, weil da fehlt ja wahrscheinlich auch komplett der Bezug dann dazu.
Also ich kann sagen, dass ich bis jetzt bin ich also recht beeindruckt, weil da wirklich gute Leute kommen. Es kam zum Beispiel auch eine Schweizer Therapeutin für Angststörungen, die therapiert ist und die hat einen sehr witzigen Text vorbereitet, was es für Ängste gibt und wollte einfach gecoacht werden, wie sie das besser vortragen kann. Dann hatte ich also meine Highlights waren zum Beispiel der Kultusminister von München, der Dr. Heubisch, Wolfgang Heubisch, ich darf das sagen, weil ich mir die Genehmigung eingeholt habe.
Gott sei Dank.
Er hat davon gehört, wir hatten dann irgendeine Konferenz für ein Theater und Sponsoring und so weiter und Zuschüsse und dann hat er sich erkundigt über die Kabarettschule und hat gesagt, er kommt dann auch. Und dann habe ich das für einen Scherz gehalten und gesagt, ja, ist schon recht. Und dann hat der wirklich angerufen bei mir im Büro und hat gesagt, er will kommen. Und dann wollte ich den alleine unterrichten. Dann habe ich gesagt, Sie sind ja Minister. Dann habe ich gesagt, nee, ich setze mich da mit rein. Dann saß der mit acht anderen in dem Kurs, hat die Ärmel hochgekrempelt und hat sich 2 Tage coachen lassen. Und das fand ich schon, den habe ich jetzt als Referent auch drin, das fand ich beeindruckend, dass der sich das antut. Er wollte einfach wissen, wie das von der anderen Seite aussieht. Also diese Kabarettisten, die sich immer lustig machen über die Politiker. Und er wollte wissen, wie die zu ihrem Stoff kommen und war dann recht beeindruckt, dass das so viel Arbeit ist. Er dachte, das ist viel mehr Improvisiertes dabei.
Das ist ja bewundernswert. Hat er das denn auch mal jetzt genutzt in seinen Reden dann vom Parlament?
Ich weiß, er hat an einem Tag hatte der was Auswendiges drin und am zweiten Tag hat er freie Rede dann gemacht und da war er wesentlich besser und viel lebendiger und netter. Und dann nehmen wir das natürlich auf Video auf und dann können wir, man kann demjenigen dann sagen, wenn er zum Beispiel zu viel mit den Händen rudert oder immer die gleiche Handbewegung macht oder unfreundlich wirkt. Oder zum Beispiel, was eine Sache ist, Variationen fehlen in Lautstärke und leise Lautdynamik oder Tempo. Oder wenn er zu wenig Pausen macht, wenn der Zuhörer dann ermüdet, weil es pausenlos durchgeht. Und da gibt es halt viel, viel Handwerkliches, was man beibringen kann, Werkzeuge, die jemand schon, oder auch wie man auswendig lernen kann, Techniken zum Auswendiglernen. Mhm. Es gibt einfach ganz viel Handwerkszeug, was einem das erleichtert. Oder auch Sicherheit jemandem zu geben, ist der Text gut, wo ist er zu lang, wie kann man den kürzen, was kann man umstellen, was darf man nicht sagen, warum ist er gut, warum ist die Stelle nicht gut und so weiter. Ja. Und das weiß man nach, sagen wir mal, 30, 40 Jahren Kabarett dann schon.
Stichwort auswendig lernen, also du sollst ja keine Betriebsgeheimnisse verraten, aber hast du vielleicht einen kleinen Tipp für mich, wie ich effizient, effektiv auswendig lernen kann, weil ich es hasse, ehrlich gesagt.
Also das beim Auswendiglernen ist es so, dass die meisten unterschätzen das sehr, weil sie denken, sie machen den Text 10, 15 Mal durch und wundern sich, warum sie nicht können.
Ja.
Und ein Fachmann hat sogar herausgefunden, dass der Text 180 Mal gesprochen werden muss, bis er wirklich im Kopf drin ist.
Oh Gott.
Das sind ungefähr die Dimensionen. Dann gibt es zum Beispiel das Automatisieren, das heißt, dass man eine Textstelle, wenn die Textstelle heißt, im Sommer ist das Gras grüner, dass man das einfach hintereinander macht, im Sommer ist das Gras grüner, im Sommer ist das Gras grüner, im Sommer ist das Gras grüner, im Sommer ist das, also während man spazieren geht, während man abwäscht, im Sommer ist das Gras grüner. Und immer so lange vor sich hin murmeln, bis der Körper oder das Hirn automatisch, auch wenn du quasi einen Hänger hast, dass er automatisch weiß, die Textstelle kommt. Und ich mache mach die bestimmt leicht 180 Mal durch, wenn die für ein neues Programm sind. Also das ist einfach fad, das ist langweilig, das ist 3 Monate dann nur Text lernen und aber es lohnt sich dann, weil irgendwann ist er drin und dann kann man sich drauf verlassen.
Okay.
Aber kann das leider niemand ersparen. Es ist schon mühsam.
Auswendig lernen bleibt auswendig lernen.
Gut. Auswendig lernen bleibt auch. Aber es geht natürlich leichter, weil wenn so ein Kabarettistenhirn das dann irgendwann die Lerntechniken drauf hat und auch gewöhnt ist, dass es sich das Lernen also merken muss. Mhm. Und da geht es dann schon besser.
Das ist eine Frage des Trainings letztlich, ne?
Schon, ja.
Okay, also wie bei allem, was man häufiger macht, wird man irgendwann einfach besser, ne?
Ja, und man muss sich auch sagen, dass immer, wenn man keine Lust hat, auswendig, es macht auch müde zum Beispiel, man braucht wirklich viel Sauerstoff, man lernt während des Spazierengehen gut. Also wenn man sich bewegt und man kann sich dann schon motivieren. Lustiges lernt man schneller, weil man sich darauf freut, das sagen zu dürfen. Und man kann sich immer sagen, dass es auch Gehirntraining ist, da macht einem mehr Spaß.
Ich habe früher mal gehört, dass man gut auswendig lernen kann, wenn man sich zum Beispiel den Text vorher auf Diktiergerät aufnimmt. Habe das selbst auch mal probiert, fand das eigentlich ganz gut. Was für Erfahrungen hast du damit gemacht?
Das mache ich auch. Also ich lerne auf drei Wegen. Ich lerne auf visuellem Wege, das heißt, also, dass ich das anschaue, was ich geschrieben habe, dass ich es lese. Dann ich lese es laut, damit ich das selber sage und ich nehme es noch auf dem Diktaphon und höre mir das an. Dann, wenn man Texte hört, die überhaupt nicht rein wollen, die kann man dann auch automatisieren, indem man diese Nahtstellen, also zum Beispiel von einem Absatz zum anderen, weil da sind ja meistens die Hänger, dann hat einen Absatz Kammer und dann denkt man, scheiße, wie geht's weiter? Und da, wenn man diese Nahtstelle zwischen den beiden Absätzen lernt, so hintereinander weg, diese Worte, die da im Anschluss sind, das geht auch. Also ist aber halt, es ist halt einfach lernendes Lernen, letztlich.
Ja, kommt man nicht drum rum, ist nun mal so. Nochmal ganz kurz zurück zur Kabarettschule. Meine Frage diesbezüglich, du hast ja gesagt, Humor und Talent kann man nicht lernen, alles andere kann man lernen. Hast du trotzdem schon hoffnungslose Fälle gehabt, zu denen du dann einfach sagen musstest, lass es mal lieber?
Es gibt immer wieder Leute, das scheitert aber meistens daran gar nicht so sehr. Das sind oft Leute, die einen guten Text haben, also sich auf jeden Fall als Texter profilieren könnten, die aber immer wieder einknicken, wenn sie auf der Bühne sind. Also ich hatte neulich jemanden, der beim Lesen schon sich selber sabotiert hat, beim Vorlesen. Mhm. Wo ich nur gesagt habe, es liest mal jeder seinen Text. Und dann hat er den vorgelesen und hat nach zwei Sätzen immer gesagt, ja, nee, das ist nix. Es ist irgendwie scheiße, nee, es ist gar nicht. Nee, also, und dann auf der Bühne genauso, er hat zwei Sätze und sie unterbrochen und da muss man sagen, pass mal auf, irgendwann, wenn du auf die Bühne willst, dann geht der Weg nur nach vorne. Mhm. Ja, der geht nicht immer zurück und nicht immer einknicken und entschuldigen, weil du kannst, wenn du den Text aufsagst, auf der Bühne, man kann dann auch nicht sagen, Entschuldigung, fange ich nochmal an. Sondern dann muss man durch nach vorne. Und es gab dann zwei, die gesagt haben, nee, das ist mir zu mühsam, ich eigne mich nicht, ich will nicht, das ist mir zu viel Arbeit und ich habe keine Lust. Mhm. Also das gibt's schon. Die merken dann, wie viel Arbeit es ist und was es erfordert. Und dazu ist aber der Workshop natürlich auch gut, weil man das dann zumindest einmal feststellen kann. Ne? Mhm. Also man weiß dann, das ist für mich nichts. Oder man merkt, so viel Arbeit ist es, das muss ich machen.
Ja, oder man macht halt eine Methode draus. Ne? Also ich denke da jetzt an Dieter Hildebrand, der hat ja immer mit seinen angefangenen Sätzen, die er dann eben nicht beendet hat. Ich glaube, das hat dann irgendwann so eine Eigendynamik gegeben.
Genau, also da gibt es ja Partys, also der Rolf Miller, ne? der das, aber das ist ja mehr Comedy, ne? Die machen das zur Nummer. Aber die machen natürlich einen Unterschied, ob du einen Text vergisst oder ob du das bewusst machst. Also das merken die Leute schon. Ja. Weil die machen ja dann eine Kunst draus. Aber es ist natürlich leichter, wenn man das sich so baut, weil wenn einem dann mal der Hänger passiert, dann fällt es niemand auf.
Ja. Ist Andi eigentlich noch da?
Ich bin noch da.
Ja. Ah, sehr schön, okay.
Hallo.
Ich kann auch gleich die nächste Frage stellen, wenn ihr möchtet.
Unbedingt. Ja, ich habe mich jetzt in Rage gelegt.
Ich setze es mal bei dir wirklich voraus, dass es in deinem Fall so ist, aber so grundsätzlich kann man von Kabarett leben?
Ja. Man kann eigentlich sehr gut leben, aber es gibt der Anfangsweg ist schon steinig, ne? Weil du natürlich, wenn du No Name bist, dann musst du dir erstmal Publikum mehr spielen und du musst irgendwo auftreten und dann kommen halt, wenn man Glück hat, 10 Leute und das sind dann die Freunde oder so.
Okay.
Und dann zeigt sich aber, ob man durchhält oder ob man gut ist, weil die 10 Freunde erzählen es dann vielleicht weiter und dann sind schon mal 5 dabei, die keine Freunde sind, die es auch gut finden und die erzählen es auch weiter. Und wenn man dann beim zweiten Mal an dem Ort spielt, dann sind es vielleicht schon 50, ne? Weil sich die das erzählt haben. Da muss man gute Werbung machen, dann sollte man auch einen Agenten irgendwann haben, der für einen verhandelt. Auch sammeln die Adressen von Bühnen, die gibt es auch im Internet, wenn man da das googelt, bei Kabarettbühnen, glaube ich, oder sowas, kann man, also wir haben jetzt eine Adressenliste von 3000 Veranstaltern mittlerweile.
Wow.
Und die Anfänge sind halt schon dornig, aber man kann die meisten Kleinkunstbühnen, das kann man auch sagen, die meisten Kleinkunstbühnen machen eine Aufteilung von, sagen wir mal, circa 35%. Das heißt 65 für den Künstler und 35 für die Bühne. Mhm. Manche haben 60-40 und manche 70-30. Mhm. Wenn der Mensch bekannt ist, aber bei größeren Hallen, da hat man natürlich, also ich zum Beispiel habe eine Garantiegage plus Überschussbeteiligung. Das heißt, weil ich selber Unkosten habe. Also ich habe einen Tourleiter dabei, ich habe einen ein Ton- und Techniker dabei, ein Lichtmann und so weiter. Also da gehen die, wenn am besten, wenn man jetzt anfängt, sollte man die Unkosten klein halten. Oder besser bei null, weil sonst rentiert sich's nicht. Ja. Und sonst kann sich jeder, also das kann sich jeder ausrechnen, wenn man wo auftreten kann, dass er sich ausrechnet, so und so viele Leute kommen, die zahlen so und so viel Eintritt und davon kriege ich dann 65% circa. Mhm.
Wie ist denn das bei der Kabarettschule, bei deiner, wenn du da ein echtes Talent entdeckst, wenn du da wirklich sagst, mein Gott, der hat es ja wirklich drauf oder die hat es ja wirklich drauf, unterstützt du die dann auch im weiteren Leben, sag ich mal, dass du da irgendwo Starthilfe gibst oder dass du da Kontakte herstellst oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich bin, das ist jetzt, die Möglichkeiten sind jetzt natürlich begrenzt noch, weil ich ja selber auftrete sehr viel und wenn ich jetzt jeden nachträglich noch betreuen würde, dann müsste ich eine eigene Agentur aufmachen.
Ja, okay.
Also es ist schon so, dass ich zum Beispiel den Wiederholern angeboten habe, dass man telefonieren kann oder dass die mir einen Text schicken können zur Bearbeitung. Dann hat eine Dame zum Beispiel, die hat sehr ernst gemeint, aber die hat jetzt ein beruflich so tolles Angebot bekommen in ihrem Beruf, in ihrer Branche, dass die jetzt in arge Gewissensnöte kam, weil die wollte jetzt verstärkt mit in Kabarett einsteigen und hatte so ein gutes Angebot bekommen, dass sie das jetzt annehmen musste quasi. Mhm. Weil ein Angebot das nicht ausschlagen kann. Die wollte wirklich eigentlich, hat sich dann erkundigt, ob sie auch Einzelcoaching kriegen kann und weiterhin kommen kann. Und das hat mich für die völlig neue Frage gestellt, welche Preise mache ich denn fürs Einzelcoaching, weil ich gar nicht darauf vorbereitet war. Mhm. Ja, weil das ist natürlich auch alles, also mir macht es sehr viel Spaß und ich muss mich dann beherrschen, dass ich nicht so überhaupt so einsteige auf die Menschen und sage, ja, pass mal auf, wir machen das und das, weil dann würde ich natürlich gratis mich nur mehr um die Schüler kümmern und dann meinen eigenen Beruf vernachlässigen. Aber es macht auf jeden Fall Spaß und auf jeden Fall, wenn jemand wirklich gut ist, kann man damit rechnen, dass er weiterhin in Kontakt bleiben kann.
Du hast eben schon gesagt, dass du ja ein Team um dich rum hast, Kameramann, Lichtmann etc. Und ich nehme an, in der Kabarettschule ist das auch nicht, ist das auch nicht anders, machst du ja auch nicht alleine. Wie groß ist dein Team und wie verteilen sich da die Aufgaben?
Also beim Kabarett, bei der Tour gibt's die Agentin, die das alles aushandelt und die Verträge schickt und dann auch die Tourreiter schickt und alles, dass man da keine Auftritte vergisst und so weiter. Mhm. Die ist außer Haus, also die ist in München. Dann gibt's hier bei der Fitz Company, also der Firma, gibt's eine Sekretärin, die müssen nicht alle ganztags arbeiten, aber eine Sekretärin, die zuarbeitet, dann natürlich eine Buchhaltung und auf Tour gibt's dann noch den Tourleiter, was erfreulicherweise mein Lebenspartner ist, Peter Knirsch. Mhm. Der ist eigentlich Maler und Grafiker und Werbegrafiker, aber der fährt als mein Lebenspartner auch als Tourleiter mit und macht Licht. Und den Tontechniker Alfred Hofmeier, mit dem bin ich seit 30 Jahren zusammen. Oh. Also ich glaube, das ist der Mann, mit dem ich die längste Partnerschaft verbindet. Und wenn man sich vorstellt, was der an Texten schon von mir hat, wenn jedes Programm irgendwie 300 Mal gespielt wird oder so, was der alles an Inhalten schon gesagt hat, ich glaube, der ist resistent gegen alles, was ich sage. Bei dem zeigt nichts mehr Wirkung. Auch keine Frauen, keine emanzipatorischen Geschichten, der hat es einfach zu oft gehört. Der ist, glaube ich, schon taub dafür. Aber er ist unglaublich treu und der macht natürlich auch einen großen Teil vom Erfolg aus, weil wenn es gut klingt und der Tonmeister weiß, was er machen muss, dann klingen natürlich auch die Lieder besser.
Wenn jetzt jemand von unseren Zuhörern hoffentlich das Interesse geweckt wurde, deine Kabarettschule eventuell zu besuchen, wie meldet er sich oder an wen wendet er sich oder wohin kann er sich im Internet wenden, um da weitere Informationen zu bekommen?
Also es gibt die einfachste Lösung ist, wenn er auf meine Website geht, www.lisafitz.de, zusammengeschrieben, aber auch mit Bindestrich funktioniert so oder so. Und auf dieser Website ist oben rechts ein Button, wo er auf die Kabarettschule kommt. Er kann aber auch direkt unter www.muenchner, also wie Münchner, muenchner-kabarettschule.de direkt drauf gehen.
Ja, das gleich.
Und da steht der Kontakt und da steht Kontakt und Telefonnummer und alles drauf. Da kann man sich einfach melden. Und es gibt ja ganz viele, da stehen auch unter Lektionen, stehen auch, was man alles lernen kann. Also warum, welche, auch die finanziellen Chancen und beruflichen Aussichten werden besprochen, wie man zum Text kommt, wie lang der Text der optimale sein soll, fürs Fernsehen zum Beispiel. Da gibt es ja die Nettolänge und die Bruttolänge. Also Nettolänge ist ohne Lacher und Brutto ist mit. was man beim Vortrag, wie man den lebendiger machen kann, wie man auswendig lernt und wie man mit Lampenfieber umgeht, ob man Rolle oder Realfigur sein will. Also der Belzig zum Beispiel ist eine Rolle, ne? Erwin Belzig und lauter solche. Also es gibt schon ganz viele interessante, aber es kommen zunehmend auch lustigerweise Coaches, also die selber coachen und da sich auch mal fremd coachen lassen wollen, weil die ja auch immer wieder einen Supervisor brauchen. Mhm. Und das mache ich auch selber. Also ich habe auch dann, wenn ich auf die Bühne gehe, habe ich auch eine Regisseurin, die mir hilft, das von außen zu sehen, weil man das selber eben schlecht beurteilen kann.
Ich bin jetzt parallel mal direkt auf deine Website gegangen, die Münchner Kabarettschule, und habe mich da mal ein bisschen umgeguckt und ja, komm zum Schluss. Eigentlich müssten wir stundenlang weitersprechen. Es gibt da so viele Punkte, die man da findet und ja, die klar machen, wie schwierig und anspruchsvoll dein Job tatsächlich ist.
Ja, aber es ist eine tolle Seite. Also ich kann nur allen empfehlen. Meistens gibt es ein paar, also auch von Kollegen oder von anderen, es gibt so suffisante Fragen. Ja, und was lernt man da? Weil die meisten denken, Kabarettist ist man einfach oder man kann es auch nicht werden. Und das ist natürlich Quatsch, weil genauso wie man eine Schauspielschule besuchen kann oder singen lernen oder tanzen lernen, Gitarre lernen kann, kann man schon die Grundschulung fürs Kabarett kann man lernen, also was man an den Lektionen sieht. Mhm. Und was man dann draus, was dann jeder draus macht, natürlich, das bleibt eben wie immer dem Fleiß und dem Ehrgeiz von jedem Einzelnen überlassen, wie weit er das verfolgen will. Und das kann man natürlich auch niemand beibringen. Man kann ein bisschen motivieren. Aber wie stark einer weitermacht, das ist ganz unterschiedlich und völlig egal, habe ich erlebt, ob der Mensch jünger oder älter ist.
Ja, ich sehe hier zum Beispiel Rolle oder Realfigur, allein das ist ja schon ein super spannendes Thema. Wir haben vorhin über den Georg Schramm gesprochen, der ja unterschiedliche Rollen verkörpert. Das ist ja schon ganz großes Kino.
Ja, der ist ganz anders. Also wenn der zum Beispiel die Laudatio für den Jochen Malmsheimer gehalten hat, da ist er ganz anders. Da sind die Haare ein bisschen wirrer, da wirkt er wesentlich jünger, dann freundlicher und lustiger.
Ja,
und wenn er in die Rollen schlüpft von dem alten SPDler und von dem anderen mit dem Kriegsversehrten und der Oberst, dann ist er ein völlig anderer Mensch. Ne? Ja. Mit geringer Verkleidung ist er nicht viel, oft. Aber er ist einfach ein anderer, oder der Erwin Belzig mit seinem karierten Hemd und dem Hut ist ein anderer, als er privat ist. Man kann aber auch die einzelnen Rollen dann einbinden in den Text, indem man dann im Text zum Beispiel sagt, meine Nachbarin sagt immer so und so, und dann springt man in die Figur und zitiert die kurz und geht wieder raus.
Oh, das ist dann schon eine höhere Schule, denke ich, oder?
Aber es ist unterschiedlich. Manchen macht es Spaß und manche haben bei den Kursen überhaupt keinen Spaß dran, weil die wollen das nicht und haben keinen, die wollen einfach sich selber bleiben.
Ja.
Also wie ihr seht, es ist ein weites Feld.
Oh ja, allerdings. Ja, ich lese hier gerade, lesen, Rampensau, Mauer, Blüm, Chemie, Mose, Lampenfieber, Vortrag, der erste Text von A bis Z, Selbstvertrauen und so weiter und so fort. Also ich bremse mich mal selbst ein bisschen aus an dieser Stelle und gebe direkt weiter an Andi mit seiner letzten Frage.
Ja,
du gehörst ja wohl auch zu dem Club der Menschen, den ein 24-Stunden-Tag deutlich zu kurz ist, glaube ich, rauszuhören.
Da hast du völlig recht. Dieses Thema hatte ich gestern erst mit meinem Lebenspartner, weil wir, der Freiberufler, natürlich immer darum kämpft, dass er Struktur in seinen Tag kriegt. Also auf Tour hat der Tag Struktur. Also fahren wir ja um 12 und dann vom Hotel weg und dann hat man Soundcheck und es beginnt um 8 und so. Aber der Freiberufler zu Hause, das ist also eine Katastrophe, weil du musst ja selber immer, wenn ich es mal so deutlich sagen darf, in den Arsch treten. Ja? Du kannst auch einen ganzen Tag nichts machen, es kontrolliert dich keiner.
Richtig,
dann ist halt der Tag weg. Oder du kannst 6 Stunden vor den E-Mails verbringen, vor den beruflichen, dann kannst keinen Text mehr schreiben, weil der Kopf voll gemüllt ist. Ja. Also das ist eigentlich das Hauptproblem. Und ich könnte deutlich, also leicht 55 Stunden Tag auch brauchen.
Okay, jetzt willkommen im Club. Das gibt mir kaum alles. Hast du aber darüber hinaus trotzdem noch Zukunftspläne, die du uns vielleicht mitteilen kannst oder möchtest?
Also ein Zukunftsplan ist, dass ich mir zum ersten Mal im Leben eine Auszeit genommen habe, und zwar im Dezember, Januar dieses Jahres und Januar nächsten Jahres, 2 Monate zum allerersten Mal so lange. Fahre ich nach Costa Rica und lass mal einfach irgendwie, wie man so schön sagt, die Seele baumeln und mach gar nichts. Ach, wenn ich einen Strich kriege, vielleicht schreibe ich auch, muss ich sehen. Und ansonsten kommt ein neues Programm und der Ausbau der Kabarettschule. Und das ist so viel. Und dann kommen ja die Dinge des täglichen Lebens dazu, dass dann irgendwer krank wird, dass ich eine alte Mutter habe, die schon 90 ist und im Pflegeheim ist, und so wird das normal, ganz tägliche, normale Leben, was ja dann auch noch mitbewältigt werden muss, und das reicht bis über den Hut, kann man sagen.
Ja,
also ich könnte auch ein bisschen mehr Ruhe brauchen, aber irgendwie ergibt sich's nicht.
Ja, normalerweise bedanke ich mich brav an dieser Stelle und sage, dass wir alle Fragen gestellt haben. Das kann ich heute nicht, also das Bedanken schon, aber alle Fragen haben wir ganz sicherlich nicht gestellt, denn wir hätten noch viel, viel mehr stellen können. Das Ganze war ja sehr kurzweilig und irre spannend. Also bleibt mir, mich bei dir zu bedanken für das wirklich tolle Interview, Lisa.
Ja, und ich darf das zurückgeben, weil es auch immer, also mir am meisten Spaß macht, über den Beruf zu reden. Und ihr seid eine der wenigen, weil bei den Interviews normalerweise die Leute immer fragen, wollen immer private Dinge ausquetschen. Und das finde ich immer so, wann waren Sie am glücklichsten in Ihrem Leben? Also so törichte Fragen, wo man denkt, warum macht der das Interview überhaupt?
Ja, das ist gar nicht eingefallen, glaube ich,
Gott sei Dank. Aber ich könnte Sie jetzt auch nachschieben, also aber ich lasse es.
Hat sich unser langer Anlauf gelohnt, bis wir das endlich jetzt geschafft haben, das Interview.
Oh ja, das ist ja noch eine Geschichte für sich. Wir haben ja einige Anläufe gebraucht, aber lassen wir das. Lisa, wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft, sowohl für die Kabarettschule als auch für deine Kabarettprogramme und natürlich viel Spaß und Entspannen beim Seele baumeln lassen, denn das steht ja nun auch demnächst an.
Ja, ich danke euch und ich wünsche euch auch noch gute Zeit und sollte der eine oder der andere Kabarett machen wollt, also meine Schule steht euch offen, aber ich wünsche euch, auch wenn ihr die nicht besucht, viel Glück und Erfolg.
Gut möglich, dass ich da nochmal auf dich zukomme, Lisa.
Ja, gerne.
Tschüss. Okay, tschüss.
Vielen Dank. Ciao.